Ja, da sind wir. Ein furchtbarer Sturm kam auf. Der Orkan tobte. Das Meer wurde aufgewühlt und meterhohe Wellen brachen sich ohrenbetäubend laut am Strand. Nachdem das Unwetter langsam nachließ, klarte der Himmel wieder auf. Am Strand aber lagen unzählige von Seesternen, die von der Strömung an den Strand geworfen worden waren. Ein kleiner Junge lief am Strand entlang, nahm behutsam Seestern für Seestern in die Hand und warf sie zurück ins Meer. Ein Mann, der die Szene eine Zeit lang beobachtet hatte, ging zu dem Jungen und sagte: Du dummer Junge, was du da machst, ist vollkommen sinnlos. Siehst du nicht, dass der ganze Strand voller Seesternen ist? Die kannst du nie alle zurück ins Meer werfen. Was du da tust, ändert nicht das Geringste. Der Junge schaute den Mann einen Moment lang an. Dann ging er zu dem nächsten Seestern, hob ihn behutsam vom Boden auf und warf ihn zurück ins Meer. Zu dem Mann sagte er, für diesen hat es etwas geändert. Ja, ich freue mich riesig darüber, heute über die wundervollen Verse, die wir eben im Lobpreis aus dem ersten Johannesbrief gehört haben, über die heute sprechen zu dürfen. Das sind mir ganz, ganz teure Verse aus der Bibel. Und der Verfasser ruft uns hier leidenschaftlich entgegen: Gott ist die Liebe. Und ähnlich wie bei dem kleinen Jungen in der Geschichte höre ich da nicht nur Begeisterung, sondern auch eine gehörige Portion Trotz mit heraus. So als würde er gegen alle Zweifel und Anfragen, die man als vernünftiger Mensch so naiven Worten erwidern möchte, keck sein "Doch" entgegenhalten. Gott ist die Liebe. Wenn ich den Inhalt des christlichen Glaubens mit einem Satz zusammenfassen sollte, dann würde ich diesen wählen. Gott ist die Liebe. Keinen anderen. Damit ist alles gesagt. Mehr braucht es nicht. Darum dreht sich die Welt. Gott ist die Liebe. Für den Autor unserer Verse ist die Liebe die Antwort auf alles. Wer ist Gott? Wie erkennt man, ob jemand Kontakt zu Gott hat? Worum dreht sich das Leben? Die Liebe. Die Liebe. Immer wieder die Liebe. Ja, ich weiß, das hat man schon oft gehört. Vielleicht sogar zu oft. 2000 Jahre Kirchengeschichte, da ist dieser Satz das eine oder andere Mal zitiert worden. Und man neigt vielleicht rasch dazu, kenne ich schon, zu denken und zur Tagesordnung überzugehen. Deshalb ist die Gesamtperspektive, die der Text uns anbietet, so wichtig und hilfreich, finde ich. Denn alles, was er möchte, ist, dass diese vier Worte, Gott ist die Liebe, eben nicht bloß ein vielgehörter Vers bleiben, der Evergreen unserer Poesiealbumstheologie. Etwas, wo man bei Facebook gefällt mir klickt. Er soll Atem kriegen, Pulsschlag, lebendig werden. Hören wir ihn uns noch einmal an. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Dem Christen geht es ja nicht anders als jedem anderen Menschen auch. Unser Leben besteht aus zwei Seiten. Da ist das ganz normale Leben, das wir führen. Die Welt der Dinge und Tätigkeiten. Aufstehen, anziehen, Zähne putzen, ein Lied auf dem Weg zur Arbeit mitsummen, tanken, Geld verdienen, essen, trinken, zu viel Alkohol dann und wann, Kopfschmerzen. Gespräche mit Menschen, die wir mögen und Auseinandersetzungen mit Leuten, die uns auf den Zeiger gehen. Das ganz normale Leben eben. Die reale Existenz. Die anfassbare Seite. Und dann ist da die Welt in uns drin. Die Seite unserer Überzeugungen, Ideen und Annahmen. Das, was uns ticken lässt. Das, was wir über das Leben denken, wie wir es deuten, was wir für richtig halten oder falsch, wie wir die Welt da draußen betrachten und einordnen. Das sind zwei Seiten, die komplett unabhängig voneinander existieren. Sie beeinflussen sich gegenseitig, gewiss. Das, was ich über das Leben denke, hat Einfluss darauf, welche Entscheidungen ich treffe. Und damit darauf, wie ich die reale Welt dann betrete. Wenn ich Fleischverzehr ablehne und vegan lebe, verdient der Fleischer um die Ecke nichts an mir. Klare Sache. Und andersherum prägen meine Erfahrungen natürlich auch meinen Blick auf die Welt. Überzeugungen ändern sich, wenn man etwas erlebt, was einem eine andere Perspektive eröffnet. Wenn ich der Meinung bin, dass alle Offenbacher Auto fahren wie die letzten Henker, dann kann sich das ändern, wenn ich welche treffe, die rücksichtsvolle Fahrer sind. Wenn. Trotzdem. Meine Deutung ist nicht die Welt. Meine Deutung der Welt ist nicht die Welt. Das, was ich über die Welt denke, ist etwas anderes als die tatsächliche Welt. Selbst wenn meine Annahmen über dich zu 100% zutreffen würden, gibt es doch immer noch einen großen Unterschied zwischen ihnen und dir. Du sitzt da, meine Annahmen sind in meinem Kopf. Es ist nicht dasselbe. Und so sind wir unser Leben lang damit beschäftigt, die Welt zu betrachten, sie zu deuten und zu beurteilen. Und unsere Deutungen wiederum mit unseren Erfahrungen abzugleichen. Das gelingt uns mal besser und mal schlechter. Und richtig kompliziert wird es mit solchen Metakonstruktionen wie Sinn oder Glück oder Wert, zu denen es kein direktes Gegenüber in der Welt gibt. Die aber für unser in der Welt sein oft eine elementare Bedeutung haben. So kann man zum Beispiel der festen Überzeugung sein, dass man ohne Partner nicht glücklich werden kann. Und dann sucht man sein Leben lang nach einem Partner und stirbt vielleicht unglücklich, wenn man keinen gefunden hat. Aufgrund von Annahmen, die nicht überprüfbar sind. Schwierig. Oder? Die Welt in unserem Kopf ist genauso wirkmächtig wie die, in der wir uns die Zähne putzen. Und manchmal denke ich, dass sie sogar die einflussreichere von den beiden ist. Muss ganz kurz ein Papa. Die religiöse Welt ist nun eine, die sich fast ausschließlich auf der Ebene von Annahmen abspielt. Gott ist ja ähnlich wie Glück zunächst erstmal ein Konzept in meinem Kopf. Eine Vorstellung, die sich unmöglich überprüfen lässt. Eine Wundertüte aus Annahmen. Dazu kommt, dass der wahre Gott, sollte er existieren, per Definition undenkbar sein muss. Was alle meine Gedanken und Annahmen von vornherein den bitteren Beigeschmack des Irrtums unterjubelt. Es ist schon verrückt. Wenn ich mich in Gott nicht irre, ist es nicht Gott gewesen. Behalte ich mit meinen Annahmen über Gott recht, dann stellt sich heraus, dass ich über jemanden anders nachgedacht habe. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Das macht einem irgendwie einen Knoten ins Gehirn, oder? Zeigt aber, wie wenig meine göttliche Wundertüte aus Annahmen und Glaubenssätzen in Wirklichkeit kann. Johannes greift das in unserem Text auf, wenn er in Vers 12 schreibt, niemand hat Gott jemals gesehen. Gott ist nur in Bruchstücken erfassbar. Er, sie, es, Gott entzieht sich uns. Und dann fährt Johannes fort. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Das einzige zulässige Messinstrument für Gott ist laut Johannes also Liebe. Und zwar die Liebe unter Menschen. Vielleicht hängt der eine oder andere von Ihnen noch an meinem Satz, dass sich unser Glaube an Gott fast ausschließlich auf der Ebene der Annahmen abspielt. Ja, glauben wir Christen nicht, dass Gott Mensch geworden ist, also gerade die Unüberbrückbarkeit hinter sich gelassen hat und uns Menschen in Jesus begegnet ist? Und ist er damit nicht auch aus der Welt der Annahmen getreten? Ja. Das glauben wir. Und Johannes greift auch genau das auf, wenn er in Vers 9 definiert, was er mit Liebe meint. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Gott ist nicht mehr unnahbar. Gott ist nicht mehr verborgen. Gott hat sich gezeigt. Er ist in unsere Welt der Dinge, der Anfassbarkeit getreten und hat sich geoffenbart. In Vers 10 führt Johannes das fort. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Am Kreuz, sozusagen im Schmerz der Anfassbarkeit der Anfassbarkeiten, hat Gott gezeigt, wie er wirklich ist. Eben nicht irgendein Zampano des griechischen Götterhimmels und auch keine unnahbar, weltfremde, graue Göttereminenz, sondern ein nackter Mensch, der sich mit seiner Schöpfung vereinigt, um ihren Schmerz heil zu lieben. Hier wird gezeigt, was Liebe meint. Gott hat uns zuerst geliebt. Ob Freund oder Feind, alle gehören dazu. Lieber lässt er seinen Feinden den Triumph, als überlegen, vom Kreuz zu steigen und zurückzuschlagen. Seht, welch ein Mensch! Seht das Gesicht Gottes, welches uns in Jesus Christus erschienen ist. Das ist es, was wir Christen bekennen und glauben. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass unser Glaube sich größtenteils in der Welt der Annahmen abspielt. Denn erlauben Sie mir bitte die Frage, wer von Ihnen war denn damals dabei, als Jesus über die Erde ging? Bei ein paar könnte es altersmäßig gerade noch hinkommen, aber wer von Ihnen hat denn seine Hand an das Kreuz gelegt, an das Sie ihn schlugen? Hat einer von Ihnen im leeren Grab gestanden oder seine Finger in die Wundmale des Auferstandenen gelegt? Wenn wir in der Bibel davon lesen und darüber nachdenken, dann denken wir nach, hinterher. Dann deuten wir die Berichte, die uns überliefert sind. Sprechen darüber, was uns die Dreieinigkeit sagt oder was Jesus mit dem und dem Ausspruch gemeint haben könnte. Und da ist ja auch nichts gegen zu sagen. Was anderes können wir ja gar nicht tun. Aber damit befinden wir uns eben wieder in der Welt der Annahmen und Gedanken. Wie gesagt, anders kann ja niemand leben. Das machen wir Menschen mit allem so, ob Christ oder Nicht-Christ. Pausenlos. Dieser Dualismus von tatsächlicher und gedeuteter Welt ist nicht auflösbar. Ich will auf eins hinaus, und ich denke, das möchte auch Johannes uns sagen. Unsere Gedanken über Gott sind nicht dasselbe wie Gott. Gott ist keine Wundertüte aus Glaubenssätzen. Aber wenn es stimmt, was er in unserem Text wieder und wieder umkreist und eben auch die ganze Botschaft des Neuen Testamentes ist, wenn Gott tatsächlich die Liebe ist, dann ist Liebe eben nicht bloß etwas, was Christen leben sollten, sondern der Ort, an dem sich Gott ereignet. Liebe ist die Substanz des Universums, in der Gott aus unserer Welt der Annahmen und Bekenntnisse in die Reale schlüpft. Hier wird er fassbar. Nicht wie ein UFO, das vom Himmel fällt, sondern als jemand, der sich in und zwischen uns ereignet. In der Liebe. Und unsere Gedanken über Gott treten dabei fröhlich in den Hintergrund, weil unsere Gedanken über Gott nicht das sind, worum es in irgendeiner Weise geht. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass ich den Bibeltext von unten nach oben mit Ihnen durchgehe. Und dabei bleibt es auch. Vers 8 unterstreicht das Gesagte nochmal beinahe schroff. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Und hier muss ich nochmal kurz innehalten. Ich denke, wenn wir uns mit dem Wesen der Liebe beschäftigen, es zumindest ein bisschen ankratzen, stehen wir zwei Gefahren gegenüber. Ich könnte Ihnen jetzt relativ leicht ein schlechtes Gewissen machen, indem ich Sie frage, wie es um die Liebe in Ihrem Leben steht. Ich könnte Ihnen vor Augen malen, wie wenig wir alle doch lieben, wie viel Neid und Missgunst es unter uns gibt. Verrat und Boshaftigkeiten und Unvergebenheit und so weiter und so fort. Und wenn ich es richtig anstelle und die richtigen Knöpfe treffe, Dann gehen Sie mit einem hängenden Gesicht nach Hause und nehmen sich wahrscheinlich eifrig vor, ab heute mehr zu lieben. Aber nichts könnte falscher sein. Damit wäre meine schöne Predigt für die Katz. Liebe lässt sich nicht verordnen. Liebe sagt nicht, du sollst oder du solltest oder gar du musst. Liebe droht nicht und arbeitet nie mit Angst. Liebe nimmt wahr und an. Sie befreit und heilt. Furcht ist nicht in der Liebe, sagt Johannes ein paar Verse weiter unten. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Liebe und Angst haben nichts miteinander zu tun. Und dann wiederholt Johannes noch einmal: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und natürlich ist das der Clou. Gott hat uns zuerst geliebt. Sie und mich, jeden Menschen auf diesem Planeten, jeden. Sie können nur geben, was Sie empfangen haben. Also lassen Sie sich von Gott lieben, solange bis Sie überlaufen. Und mir ist natürlich klar, dass das oft leichter gesagt als getan ist. Wir alle haben unser Leben mit allem Schönen und Schwierigen. Da ist es oft gar nicht so leicht, zwischendrin Platz dafür zu haben, dass Gott vor Liebe für uns ganz Meschugge ist. Nein, das kriegen wir so schon nicht auf die Reihe, wenn wir im Gottesdienst Liebeslieder singen. So richtig meine ich. Wie gesagt, wir sprechen darüber. Wir bekennen das. Aber das ist doch ganz oft hier oben. Und Liebe? Liebe ist nicht in erster Linie eine Gedankenabfolge. Nein. Gott ist vor Liebe ganz Meschugge nach uns. Und ja, ich weiß, das ist im Alltag oft nicht auf den ersten Blick so mal eben zu erkennen. Glauben Sie mir, ich verstehe das. Mir geht es genauso. Mir geht es genauso, dass sich lieben zu lassen, ist gar nicht so leicht. Aufzumachen, nicht nur drüber nachzudenken. Ich meine, nachdenken ist ja schon mal gut, also nichts dagegen, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber wenn meine Frau mir sagt, sie liebt mich, und ich denke jetzt nur über diesen Satz nach und so, alles schön und gut, das ist doch was anderes, als wenn ich mich von ihr in den Arm nehmen lasse. Als wenn ich das irgendwie in mein Gefühl kriege. Liebe ist und bleibt das, worum sich alles dreht. Liebe ist die Substanz, in der Gott in ihr reales Leben hüpft. Liebe. Die zweite Gefahr wäre, eben, dass wir aus der Welt der Gedanken über die Liebe nicht herausfinden. Ich könnte euch jetzt in den höchsten Tönen vorschwärmen, wie lieb Gott sie hat. Und dann besingen wir Gottes Liebe noch in ein paar fetzigen Lobpreiskrachern. Und dann gehen wir lächelnd nach Hause. Das wäre schon mal besser als die schlechte Gewissensnummer. Doch letztlich immer noch die Welt der Glaubenssätze und Annahmen. Aber theoretische Liebe ist nun mal keine Liebe. Gefühlsduselei ist unter Umständen auch keine Liebe, schon klar. Aber wir haben alle eine Ahnung davon, was Liebe ist und was nicht. Und darum geht es ja gerade bei der Liebe. Uns in die Realität zu holen, uns untereinander zu verbinden, den anderen wahrzunehmen, füreinander da sein, uns eben nicht trennen, separieren. Interesse, Empathie, Mitfühlen, Wohlwollen, Verzeihen. Das sind alles Attribute, um die es in der Liebe geht. Und bestimmt um noch viele, viele mehr. Und das sind eben nicht in erster Linie Gedankenketten. Johannes beginnt unseren Textabschnitt schließlich mit den Worten: Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Fangen Sie einfach irgendwo an und vertrauen Sie darauf, dass Sie aus Gott geboren sind, wie der kleine Junge am Strand, Seestern für Seestern. Es macht nichts, wenn Sie nicht den ganzen Strand schaffen. Für die eine Situation, für den einen Moment geteilter Liebe lohnt es sich. Frank Schäfer erzählte mal, dass er in einem orthodoxen Kloster einem Mönch begegnet sei, der ihn mit seiner ganzen Ausstrahlung total umgehauen hat. Eben die Art von Mensch, der Friede und Liebe aus jeder Pore zu strömen scheint. Und er fragte ihn schließlich, was er tun müsse, um so ein Mensch zu werden. Und er erwartete nun, dass der Mönch ihm irgendwelche Exerzitien und Meditationstechniken empfehlen würde. Aber der sah ihn nur eine ganze Weile lächelnd an und sagte schließlich bloß: Seien Sie nett zu Ihrer Frau. Als wir jetzt in den USA im Urlaub waren, habe ich so viele Obdachlose gesehen wie noch nie in meinem Leben, glaube ich. Ich versuchte das zu ignorieren, aber eines Abends ging ich alleine durch San Francisco und fragte mich dann plötzlich doch, wie man darauf eigentlich reagieren soll. Ich meine, ich war ja nur ein Tourist. Und verdammt normal, das war doch auch gar nicht meine Aufgabe. Und überhaupt, wenn ich jetzt etwas gebe, dann würden die das doch eh nur versaufen, oder? Oder war das jetzt schon wieder total hartherzig? Sie kennen das vielleicht. 1 Million Gedankenfetzen, die über einen herfallen, während du an einem irre vor sich hin brabbelnden, stinkenden Knäuel aus Haaren und Plastiktüten vorbeigehst und dich eigentlich gerne abwenden möchtest, dann aber irgendwie doch ein schlechtes Gewissen dabei hast. Ich bin echt nicht stolz darauf, aber irgendwer in mir hat da seine Nase gerümpft. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass Jesus gesagt hat, dass man ihm, Jesus, etwas geben würde, wenn man einem Bedürftigen etwas Gutes täte. Jesus sagt das in Matthäus 25, tatsächlich so. Was ihr einem meiner geringsten Brüder tut, das habt ihr mir getan. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass da Jesus stinkend und wilde Selbstgespräche führend vor mir am Straßenrand sitzt. Das fand ich erst ein bisschen seltsam. Würde Jesus "fuck you, you motherfucker" zu sich selber sagen? Anscheinend schon. Und warum auch nicht? Jesus kann ja sagen, was er möchte. Und plötzlich verzog sich mein innerer Nasenrümpfer. Und ich fühlte mich diesem Mann etwas näher. Vorher hatte ich Distanz. Der bekam plötzlich ein menschliches Gesicht. Ich habe ihn jetzt nicht gleich angesprochen oder so. Das habe ich mich nicht getraut. Aber ich fand es erstaunlich, wie sehr sich mein Blick in Sekunden verändert hat. Allein darin, dass ich den Gedanken zugelassen habe, dass er Jesus ist. Und nicht nur ein Penner. Wie gesagt, auf viele dieser Gedanken bin ich nicht sehr stolz. Aber auf diesen Change, nee, auf den bin ich auch nicht stolz. Der hat mich nur sehr berührt. Okay, das war vielleicht noch kein geretteter Seestern, aber ein kleiner Schritt auf dem Weg dahin. Also, fangen Sie irgendwo an. Liebe. Darum geht es. Irgendwo fangen Sie an, Liebe zu geben. Liebe, darum dreht sich alles. Und darum lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.